Haben Sie noch Erwartungen? Ich meine so richtig große Erwartungen, auf die Sie gespannt zuleben. Kennen Sie das, dass es förmlich knistert vor Spannung und Neugierde, wie es wohl sein wird, wenn sich Ihre Erwartungen erfüllen? In der Zeitung kann man solche Erwartungen wenig lesen, da sieht es ganz anders aus. Man liest dort über einen wackelnden G20-Gipfel, über Migration und Klimaschutz und dann wieder über die Ukraine und Ausschreitungen in Paris. Aber von einem gespannten, einem erwartungsvollen Blick nach vorne ist nichts zu spüren. Wir sind eben heute keine adventlichen Menschen mehr, die ihr Leben nach vorne ausrichten. Viel eher geht es nur noch um Schadensbegrenzung, wenn wir überhaupt nach vorne schauen und uns die Zukunft nicht ganz egal ist, wie man bei manchen Staatsoberhäuptern heute den Eindruck hat. Aber die frisch Verliebten, die kennen das noch. Das sind adventliche Menschen. Die zählen nämlich die Stunden, wann sie sich wiedersehen. Die laufen unruhig in der Wohnung hin und her und können es kaum erwarten, bis es endlich an der Haustür klingelt. Schnell werden dann nochmal die Bilder an der Wand gerade gerückt, der Heizkörper abgestaubt, was man halt alles noch macht, nachdem es ohnehin schon alles perfekt ist. Damit alles gut ist, wenn die heißgeliebte Bärbel oder die Melanie oder wie sie auch heißt, endlich da ist. Verliebte sind adventliche Menschen. Sie leben mit allen Fasern auf die Zeit zu, die ihnen versprochen ist. Die neue Zeit. Und sei es eben versprochen durch einen Anruf von der Bärbel, dass sie am Wochenende auf Besuch kommt. Damals in Jerusalem herrschte auch eine adventliche Stimmung, ganz sicher nicht mit Glühwein und Spekulatius, sondern eher adventlich im eigentlichen Sinn. Jedes Mal, wenn wieder eine römische Straßensoldatenpatrouille durch die engen Gassen zog, flüsterten sie sich das zu. Wie wird es sein, wenn er kommt? Wenn endlich der Messias da ist? Wenn endlich ein rechter König im Stil des alten Königs David wieder auftritt, dann müssen wir uns nicht mehr verstecken. Dann müssen wir nicht ständig mehr damit rechnen, der Willkür eines sadistischen Statthalters ausgesetzt zu sein. Nicht mehr Angst haben, dass die rauen Burschen in der Uniform mit den lateinischen Abzeichen mitten in der Nacht eine Razzia machen und sich in unseren Häusern an allem vergreifen, was sie gebrauchen können. Wir können uns kaum vorstellen, wie sehr es damals knisterte vor gespannter Erwartung in jener Stadt. Die Menschen waren sich einig, der Messias kommt bald. Gott wird durch ihn bald seine Gerechtigkeit durchsetzen. Zumindest die kleinen Leute dachten so, eben alle, die von der römischen Herrschaft nicht profitierten. Denn die anderen gab es auch. Und das wird dann durch das Tor im Osten der Stadt geschehen. Das Tor, das so golden leuchtet, so redeten sie untereinander. So wie die Sonne von Osten her morgens die Stadt mit ihrem goldenen Licht hell macht, so wird der König von Osten kommen. Über den Ölberg hinweg. Und er wird sicher gleich am Tempelplatz erscheinen, damit sofort klar ist, wer jetzt das Sagen hat. So steht es in vielen frommen Traktaten, die in jener Zeit in den Familien gelesen wurden und die heute aus jenen rabbinischen, frühjüdischen Schriften überliefert sind. Stark und souverän wird dieser König sein. Was er befiehlt, wird geschehen und alle werden ihm zujubeln, ihm den roten Teppich ausrollen. Sie können mir glauben, das damals war Adventsstimmung. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Und sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatten, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die vorangingen und nachfolgte, sie schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. So lesen wir im 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Wir wissen heute nicht genau, wo das Tor war und wie es aussah, wie der Weg vom Ölberg in die Stadt angelegt war. Das Bild, das ich mal in Jerusalem gekauft habe, zeigt sogar eine Brücke. Es greift rabbinische Texte auf, vermutlich eher eine Wunschvorstellung. Im Israel-Museum gibt es ein großes Modell, wo ich dieses Foto gemacht habe. Dort fehlt die Brücke. Aber richtig gut zu sehen ist rechts oben dort die Festung. Die Militärfestung Antonia, die nicht zufällig direkt am Tempelplatz errichtet war und gleichzeitig den Tempelbetrieb und die Stadt kontrollierte. Und ich kann mir gut vorstellen, wie damals die römischen Offiziere und Beamten des Pontius Pilatus von jener Burg aus ziemlich beunruhigt auf das Gewimmel am goldenen Tor sahen. Da laufen die Leute mit abgeschnittenen Palmzweigen in der Hand herum. Und die Juden unter den Soldaten, ja, die gab's auch. Die werden ihnen das Symbol gleich auch erklärt haben. Die Palmzweige, sie erinnern an die ruhmreichen Makkabäer, die nämlich auch eine solche Prozession mit Palmzweigen inszenierten, als sie nach einem verlustreichen Partisanenkrieg die Zwangsherrschaft des Tyrannen Antiochus dann überwunden hatten und nun endlich die Freiheit brachten. Wir würden sagen, Revolutionäre, antike Revolutionäre, die endlich die Republik ausriefen. Und dann legten die Menschen auch noch ihre Oberkleider in den Staub der Straße. Das überbietet das alte Symbol noch, mehr als jeder roter Teppich. Und sie jubeln und rufen: Hosianna, hilf doch, rette doch. Sie stimmen den Ruf an, den sie auch beim Passafest im Psalm 118 zitieren. Merken Sie, wie religiös aufgeladen dieser Moment ist. Nationalreligiös, würden wir heute sagen. Und wahrscheinlich hat sogar jemand auch jenen alten Gesang aus der Vergangenheit angestimmt, der doch voll Sehnsucht von der Einzug Gottes berichtet. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Damit ist Gott selbst gemeint. Ich bin jedenfalls sicher, die da oben auf der Burg werden ganz schön Muffensausen bekommen haben. Also stehen sie mit gereckten Hälsen da und staunen nicht schlecht, was sie dann sehen. Die jubelnde Menge teilt sich und sie sehen nicht einen Streitwagen, nicht eine prachtvolle Kutsche. Da reitet einer auf einem geliehenen Esel und kurz dahinter trottet noch deren Füllen hinterher. von wegen hoch zu Ross. Kaum zu sehen ist er. Und rechts und links baumeln die Beine herunter. Und trägt die Kleidung von einfachen Leuten. Die Offiziere wussten nicht, was sie davon halten sollten. Sie waren Soldaten und gegen Soldaten konnten sie kämpfen, aber doch nicht gegen diesen seltsamen König auf dem Esel. Also befahlen sie ihren Leuten, das Geschehen aus der Distanz zu beobachten. Bloß keine unnötigen Provokationen. Der letzte Volksaufstand lag noch gar nicht lange zurück. Und dann stelle ich mir vor, wie sie sich genüsslich die Hände rieben auf den Zinnen der Burg Antonia, als sie sahen, was dann passierte. Dieser Galiläer wusste nichts Besseres, als ausgerechnet das entscheidende Machtzentrum der Juden anzugreifen. Bisher hatte er noch kein Wort gesprochen und er stieg von dem Esel ab und ging ausgerechnet in den Tempel, um dort den Betrieb aufzumischen. Die Tische von Geldwechslern und Andenkenverkäufern stieß er um. Sogar ein paar Vögel von Taubenverkäufern flatterten herum. Na prima, dachten die oben auf ihrer Bergburgfestung. Jetzt bekommt der sicher bald Ärger mit den eigenen Leuten. Das Problem kriegen wir schnell wieder in den Griff. So könnte das Geschehen aus der Sicht der römischen Besatzungsmacht gewirkt haben. Wissen Sie, wie es dann weitergeht im Originaltext? Im Matthäusevangelium, nach dem Einzug in Jerusalem kommt die sogenannte Tempelreinigung. Und dann, direkt danach heißt es, und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Was war das nun? Gerade noch hatten die Leute ihre Kleider wieder von der Straße genommen, waren Jesus hinterhergerannt. Und jetzt stehen sie verdutzt da und schauen ihm nach, wie er wieder zurück nach Bethanien geht. Die einfachen Leute hatten gedacht, na prima, jetzt greift er auch noch den Tempelbetrieb an. Der macht es jetzt gründlich. Dort die Tempelaristokratie kann er ruhig auch gleich mit aufmischen, bevor er sich den Römern zuwendet. Aber dann bleibt den Leuten das Gesicht stehen, denn so hatten sie sich's nun nicht vorgestellt. Nicht zum Tempel sollte er eigentlich gehen nach ihrer ersten Vorstellung, sondern doch gleich zur Burg Antonia oder am besten zum Palast von Pontius Pilatus. Durchmarschieren hätte er sollen. Und sie wären bereit gewesen und hätten notfalls die Palmzweige gegen feste Stöcker und Schwerter ausgetauscht. Und das mit dem Esel, das hatten sie noch hingenommen. Schließlich hat schon der Prophet Zacharja den Esel als ein Reittier des kommenden Messias benannt. Aber jetzt konnten sie nicht mehr mit. Anstatt die knisternde und spannungsgeladene Stimmung zu nutzen und endlich einen kraftvollen Aufstand anzuführen, lässt er sie stehen und geht hinaus, weil er offensichtlich dort in Bethanien in einem bestimmten Haus übernachten wollte. Es war vermutlich das Haus von Lazarus, seinem Freund, mit den Schwestern Maria und Martha. Da liegt Jesus halb Jerusalem zu Füßen und alle sind begeistert, rufen zu ihm, sei unser König, unser Anführer. Und Jesus geht in ein unscheinbares Haus in Bethanien, weil er dort Freunde besuchen will. Was ist das eigentlich, dass ausgerechnet dieser Bibelabschnitt unsere Adventszeit eröffnet? Unser neues Kirchenjahr. Ja, noch mehr. Diese Geschichte von Jesu Ankunft in Jerusalem ist die allererste Perikope, der erste Predigttext von insgesamt 360 Texten, die nacheinander gepredigt werden. Wir beginnen heute wieder mit der sogenannten ersten Perikopenreihe, die sich dann alle 6 Jahre wiederholt. Warum jetzt gerade dieser Text? Ich komme auf keine andere Antwort als auf die. Was dort am Eingangstor von Jerusalem passiert ist, Das geschah gut 30 Jahre zuvor ja schon einmal. Da wird der König der Welt geboren. Da kommt Gott selbst in unserer Welt an. Und die meisten kriegen das gar nicht mit, weil sie an der falschen Stelle suchen. Nicht im königlichen Palast, sondern im Stall liegt er. Nicht der religiöse Betrieb am Tempel wird jetzt beflügelt, sondern einige Hirten geraten aus der Fassung draußen auf dem Feld. Und dann später wieder, nicht hoch zu Ross, sondern klein auf dem Esel kommt er. Und der Tag endet nicht mit dem Aufstand der Massen, sondern mit einem Besuch Jesu im Haus von Freunden. Nehmen Sie das bitte mit, wenn wir jetzt in die Adventswochen gehen. Wir dürfen adventliche Menschen sein, voll Erwartung und Vorfreude, voll knisternder Spannung und mit einem großen Glauben, dass unsere Zukunft von noch weitreichenden Nachrichten geprägt sein wird als alle Nachrichten der Welt. Nicht die Terrordrohungen und nicht die politischen Wahlergebnisse, auch nicht die Konjunkturdaten und auch nicht die Todesanzeigen am Ende der Zeitung haben das letzte Wort über uns, sondern der kommende Gott. Wir dürfen adventliche Menschen sein, die mit ihm rechnen. Und es gilt auch das andere, was wir mitnehmen können aus jener Einzugsgeschichte. Gott wollte und will auch in Zukunft nicht anders kommen als in der Person Jesu. Advent heißt, ich rechne mit Gottes Kommen und bereite mich darauf vor. Und Advent heißt, ich lasse mich überraschen. Denn er kommt klein auf einem Esel und klopft dann leise an die Haustür von Freunden. Er tritt nicht die Tür ein, sondern klopft und bittet darum, Einlass zu finden. Bei seinen Freunden Wohnung zu nehmen. Und als Jesus ein paar Tage später wieder nach Jerusalem kommt, dann hat er auch ein bestimmtes Haus als Ziel, in das er gehen wollte. Seine Jünger hatten den Raum da schon vorbereitet. Er wollte mit ihnen Tischgemeinschaft haben. In jenem Obergemach am Zionsberg sollte eine Adventszusage, eine Zusage der Ankunft des Messias schon vorweggenommen werden, die dann einmal für alle Zeiten so lauten wird. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopf an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Amen.